Der Hirte bist du dem, den Lebensangst verwirrt. Begleitest ihn nach Haus, dass er sich nicht verirrt. Liebe Geschwister, mir ist der Wunsch angetragen worden, mal was zu Okkultismus im Rahmen der Predigt zu sagen. Wir haben uns da aber jetzt nicht näher darüber verständigt, was da der Inhalt sein soll. Das heißt, ich bin da eigentlich nahezu unbeeinflusst rangegangen. Ich habe mich zum Glück oder Gott sei Dank in meinem Leben mit Okkultismus noch nicht aktiv beschäftigt. Auch jetzt in der Vorbereitung für heute habe ich das selbstverständlich nicht getan. Ich habe lediglich eine sogenannte Metastudie dazu durchgeführt, also die Erfahrungen von anderen gelesen und angesehen. Und außerdem habe ich unseren Herrn gebeten, zu zeigen, was das Wichtige ist. Und nur auf dieser Basis ist es dann entstanden, was ihr jetzt hören werdet. Zuerst möchte ich aber trotzdem die Frage bedenken, ob es denn sinnvoll ist, überhaupt nur eine Sekunde in dieses Thema zu investieren. Sollten wir uns nicht eher mit erbaulichen Dingen beschäftigen? Ich würde beide Fragen mit Ja beantworten. Es ist ja so, einerseits kann ich nicht einfach eine Anfrage von Geschwistern abschmettern. Andererseits finde ich in der Bibel Anhaltspunkte, mich mit unschönen Dingen auseinanderzusetzen. Ich möchte hier Epheser 6 anführen, wo steht im Vers 10, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Und vielleicht noch dazu Matthäus 10, Vers 1. Und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Vers 16, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. So seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. In Deutschland ist ja seit wenigen Jahren die Wehrpflicht abgeschafft. Schade, würde ich fast sagen. Ich habe noch in Gera kurz nach der Wende noch von NVA-Personal Feinderkennung und Aufklärung gelernt. Das hat mir nicht geschadet. Und nach Epheser 6 ist die Wehrpflicht für die Gemeinde noch nicht abgeschafft. Und unser Herr hat ja selbst seine Jünger gelehrt und auch gewarnt, was insbesondere in der Endzeit sein wird und wofür sie sich hüten sollen. Zum Beispiel in Matthäus 24, Vers 4, wo er sagt, seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Seht zu, dass euch niemand verführe. Ich würde dieses Wort des Herrn als Überschrift für heute wählen. Und genau das wollen wir tun. Dazu sollen die nächsten Minuten dienen und vielleicht ein kleiner Beitrag zur Wachsamkeit sein, zur Feinderkennung. Ich habe in der Vorbereitung einen Vortrag einer ehemaligen Esoterikerin gehört, die zutiefst in den Okkultismus verstrickt war. Und sie hat gesagt, und das hat mich erstaunt, sie hat gesagt, dass sie bis zu dem Zeitpunkt, als sie Jesus kennengelernt hat, nicht wusste, wer Satan ist. Sie hat stets angenommen, dass alles, was sie tut, von Gott käme. Allerdings von einem unbekannten Gott. Einem Gott, der sich verhüllt wie im Nebel. Und als ich das so gehört habe, war mir nochmal viel klarer geworden, wie wichtig es ist, diesen Nebel, hinter dem sich Satan verbirgt, zu lichten und seine Methoden offenzulegen. Und das ist auch gleich die erste Lektion. Eine Lehre, eine Botschaft vielleicht, die Satan und die Hölle verschweigt, kommt von Satan selbst. Da ist es auch völlig egal, ob da vielleicht Begriffe drinne vorkommen, wie Licht, Heil und vielleicht sogar Gott. Satan versucht fast immer, seine Identität zu vernebeln. Und es hat mal jemand gesagt, den größten Trick, den Satan gebracht hat, ist, die Menschen glauben zu machen, dass es ihn nicht gibt. Ich möchte zu Beginn mal kurz was zu diesen Begriffen sagen, die heute die Themengeber sind. Für die meisten vielleicht von euch nichts Neues. Das Wort Okkult, das stammt aus dem Lateinischen, bedeutet im Prinzip nichts weiter als verborgen. Im Sinne von nicht sehbar, also nicht sichtbar, nicht mit den Sinnen wahrnehmbar. Und im Mittelalter hat man die wahrnehmbaren Eigenschaften von Dingen, also wie Farbe, Geschmack, und die nicht wahrnehmbaren, die also eventuell nur indirekt über ihre Wirkung sichtbar werden, unterschieden. Man hat zum Beispiel auch den Magnetismus als okkult bezeichnet. Das ist halt einfach so historisch gewachsen. Eigentlich weiß heute jeder, was gemeint ist. Nur manchmal gibt es halt Unsicherheit, wo die Grenzen verlaufen, wozu was zu zählen ist. Dem möchte ich heute ein Stück abhelfen. Okkult bedeutet also dem Wortsinn nach verborgen, verdeckt oder auch geheim. Und dann noch ein zweiter Begriff, die sogenannte Esoterik. Das kommt aus dem Griechischen, esoterikos, und bedeutet innerlich. Das Gegenteil wäre Exoterik. Das heißt, und das war der ursprüngliche Sinn von Esoterik, dass esoterisches Wissen nur einem inneren Kreis zugänglich war. Wir würden Esoterik heute vielleicht als Insiderwissen bezeichnen oder auch eine Geheimlehre. Ein paar Beispiele sind dafür die Freimaurerei, deren Leitspruch ist ja Wisse, wage, schweige. Die Lehre des Pythagoras oder auch im weiteren Sinne der Talmud und die Kabbala. Esoterik ist also Wissen, das nur einem ausgewählten und sehr kleinen Kreis von Eingeweihten zugänglich ist. Das ist noch mal kein Urteil, ob das gut oder böse ist. Meistens aber ist es so oder eigentlich immer, das Wissen soll geheim bleiben, weil es Macht verspricht. Und wer diese Macht über andere will, muss sich einweihen lassen. Was dann dazu verlangt wird für diese Initiation, das ist meistens ganz verschieden und hängt auch vom Wert der Macht ab, die dort verliehen wird. Esoterik ist also Insiderwissen, Geheimwissen. Heutzutage wird natürlich unter diesen beiden Begriffen alles Mögliche verortet, was irgendwie nach Hokuspokus klingt. Auch wenn es das vielleicht gar nicht ist. Auch christliche Dinge werden manchmal mit schlechter Absicht in diese Ecke geschoben. Und ihr seht schon, dass wir eigentlich eine bessere Abgrenzung brauchen, als uns diese Begriffe bieten. Ich denke aber, wir sind uns einig, dass es heute um Dinge gehen soll, die uns von Gott her verboten sind und wovor er uns warnt. Konkret stellt sich in unserem Alltag immer wieder die Frage, darf man als wiedergeborener Christ dieses oder jenes tun? Was ist gefährlich und was nicht? Ich habe mich natürlich gefragt, wie das gehen könnte, euch jetzt über alle Facetten von diesem Thema aufzuklären. Das kann niemand innerhalb von 40 oder 50 Minuten. Dazu, das habe ich festgestellt, sind gefühlt 1 Million Bücher geschrieben worden mittlerweile. Und im Internet dazu gibt es Zehntausende von Seiten. Eigentlich könnte ich ja an dieser Stelle auch sagen, bitte recherchiert selbst. Es reicht ein kurzes Stichwort bei Google und ihr habt Lektüre für die nächsten 10 Jahre. Wie soll man das leisten, Millionen von Textseiten auf 40 Minuten Hörtext zu reduzieren und dabei alles vielleicht aufs Wichtigste eindampfen und präsentieren? Aber die Fragen, die auftauchen, die sind eigentlich immer wieder ähnlich. Es wird gefragt, ist Homöopathie schlecht? Wenn ja, warum? Darf mein Kind Mandalas malen? Wenn nein, warum nicht? Ist es gefährlich, wenn ich autogenes Training mache? Wirken Bachblüten? Ist Familienaufstellung okkult? Muss ich mich vor Hypnose fürchten? Was ist an sich von Entspannungstechniken zu halten? Ist es schlimm, wenn ich das Horoskop lese, vielleicht sogar nur aus Versehen? Das sind solche immer wieder gestellten Fragen. Ich weiß nicht, fällt euch noch was ein? Mir fällt noch eine Frage ein. Sollte ich mir eine Nikon- oder Canon-Kamera kaufen? Ihr lacht. Die Frage beantworte ich euch gleich, weil es mein Hobby ist. Also wer den Namen einer buddhistischen Erleuchtungsgottheit vorne auf seiner Kamera tragen will, der sollte sich für Canon entscheiden. Quanon hießen die früher mal. Aus Marketinggründen haben die das dann in Canon abgeändert. Nur ein Hinweis für die, die es ganz genau nehmen wollen. Wir wollen in die Bibel schauen. Erwartungsgemäß habe ich für heute den Text aus dem 5. Mose 18, die Verse 9 bis 13 ausgewählt. Das sind sehr bekannte Verse. Dort steht: Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, dann sollst du nicht lernen, es den Gräueln dieser Nationen gleich zu tun. Es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keiner, der Wahrsagerei treibt. Kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Gräuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Du sollst dich ungeteilt an den Herrn, deinen Gott, halten. Bis hierhin. Gott spricht durch Mose zu Israel. Und er warnt sie vor den Dingen, die die Urbewohner dort offenbar getan haben. Nur leider finden wir im Text auf den ersten Blick keine Antworten auf die Fragen, die ich uns gerade gestellt habe. Gab es das damals alles noch nicht? Oder haben wir die Probleme, die die damals hatten, heute nicht mehr? Im Prediger 1, Vers 9 steht: Das, was war, ist das, was wieder sein wird. Und das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Das heißt also eigentlich, dass das scheußliche Zeug von damals, das firmiert heutzutage nur unter einem neuen Namen. Die alte Schlange ist nach wie vor dieselbe. In diesem Bibeltext sind ja ein paar leicht zu verstehende Sachen drin und ein paar, die vielleicht nicht so eng abzugrenzen sind. Ich denke, wir sind uns einig, dass wir über Kinderopfer heute nicht reden müssen. Einen Sohn durchs Feuer gehen lassen, das wird so interpretiert. Wir wissen ja, dass Ahas und Manasse sowas gemacht haben sollen. Die restlichen Sachen können aber hier bei uns in Chemnitz durchaus vorkommen. Und alle Sachen, die ich euch beispielhaft vorhin genannt habe, finden sich im Text hier wieder. Die meisten indirekt und manche auch nur, oder die meisten direkt und manche noch nur indirekt. Ich werde aber jetzt nicht alles einzeln nach seinem Esoterikgehalt durchgehen und den Bibeltext zuordnen. Das wäre endlos und nützt uns rein gar nichts. Nämlich ganz einfach aus dem Grund, der Teufel lässt sich immer wieder was Neues einfallen. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Mandalas reden, dann ist es morgen schon wieder was ganz anderes. Das ist so ähnlich wie mit der Grippeimpfung. Die ist jedes Jahr neu angeblich, die Erreger. Ich habe mir vorgenommen, euch für diesen scheinbaren Dschungel an Absonderlichkeiten ein paar handfeste Regeln in die Hand zu geben, zur Orientierung. Um genau zu sein, 2 Stück. Es stellt sich also ganz praktisch die Frage: Wie kann ich entscheiden, ob ein Ding gut oder schlecht für mich ist? Der eine Ansatz betrifft das methodisch-technische der Sache, die in Frage steht. Also ganz einfach die Praktiken, die Art und Weise, wie zum Beispiel die unsichtbare Welt kontaktiert wird. Und der andere Ansatz liegt in der Frage, wer ist der Ursprung einer Heilmethode oder einer Methode, um Lebensrat zu bekommen? Also ganz einfach die Frage, wer hat das erfunden, beziehungsweise von wem erwarte ich meine Hilfe? Der erste Prüfansatz also, wie wird etwas praktiziert, die Technik also? Und der zweite, von wem kommt das und an wen richte ich mich damit? Und ehe ich jetzt diese beiden Punkte ein bisschen näher beleuchte, zuvor noch das Wichtigste. Im Okkultismus und in der Esoterik geht es immer um Wissen. Das heißt auch schon die Frage, die ich stelle, wie was Unbekanntes von mir beurteilt werden kann. Sozusagen die Methode zum Scheiden der Geister. Schon die muss ein erlaubtes Mittel sein. Ein ganz übertriebenes Beispiel. Ich darf nicht versuchen, durch Gläserrücken rauszufinden, ob Homöopathie satanisch ist. Wisst ihr, wie ich meine? Es nützt nichts, wenn ich anhand einer Werbebroschüre für Bachblüten entscheiden will, ob das gut oder schlecht ist. Schon hier greift der zweite Ansatz, die Frage, von wem beziehe ich mein Wissen? An wen wende ich mich? In dem Mosetext in Vers 13 steht ja auch ganz klar die Antwort darauf, du sollst dich ungeteilt an den Herrn, deinen Gott, halten. Du sollst dich ungeteilt an deinen Herrn, deinen Gott, halten. Und auch wenn das an Israel gerichtet war, gilt das auch für uns. Wir haben ja seit Golgatha den gleichen Gott und Vater. An den haben wir uns in jeder Angelegenheit zuerst zu wenden. Er muss die Oberaufsicht behalten. Und ganz praktisch heißt das, bevor ich mich auf die Suche nach einer Antwort begebe, muss ich mich im Gebet an den Herrn wenden. Meine Suche nach Antworten muss von ihm geleitet sein. Ihr wisst vielleicht, in weltlichen Gerichtsverfahren ist es so, wenn dort eine Sachfrage zu klären ist, geht sofort das Gerangel los, wer welchen Gutachter bestellen darf. Oftmals hat dort der Gutachter dann mehr Einfluss aufs Urteil als der Richter. Wer ist also mein Gutachter, beziehungsweise wer zeigt mir den richtigen Gutachter? Es muss immer der Herr sein. Zuallererst musst du dich im Gebet ungeteilt an den Herrn, deinen Gott, halten. Das ist ganz wichtig. Ich habe das auch in der Vorbereitung auf dieses Thema machen müssen. Und glaubt mir, Satan lässt sich immer was Neues einfallen, damit seine Taktik nicht enthüllt wird. Und er bietet auch falsche Gutachter an. Es ist also jede Quelle zu prüfen, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Ja, so viel zur Vorrede. Nun zu diesen zwei Ansätzen, wie ich prüfen kann, ob was gut oder schlecht ist. Beziehungsweise, ob was für oder gegen Gott ist. Ich möchte mit dem zweiten Ansatz beginnen, weil ich den im Prinzip eigentlich schon erläutert habe. Wenn ihr euch erinnert, ich habe euch schon öfter darauf hingewiesen, dass die Ehe ein Abbild für die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde ist. Wir haben zum Beispiel in der Bibelstunde, wenn ihr euch erinnert, als wir in Jeremia behandelt haben und auch die Sendschreiben der Offenbarung, da kam immer der Begriff der Hurerei vor. Und wir haben dort auch von geistlicher Hurerei gesprochen und den Götzendienst so bezeichnet. Und es ist so, das habe ich festgestellt, im Grunde geht es in der ganzen Frage des Okkultismus und der Esoterik letztendlich um Hurerei. Ich sage es nochmal, Hurerei, Ehebruch, mit Fremden in die Kiste steigen, mit Satan ins Bett gehen. Nichts anderes ist das. Und innerhalb unserer menschlichen Beziehungen, dort wissen wir sehr genau, was bei unserem Partner gut ankommt und was gar nicht. Was man sich leisten kann und was zu weit geht. Wenn ich zum Beispiel an meine Liebste denke, dann weiß ich mittlerweile ziemlich gut, welche Aktionen bei ihr zu Recht Eifersucht auslösen. Oder Dinge, die nur ihr zustehen, weil ich ihr Mann bin. Ihr würdet mir sicher zustimmen, dass es fatal wäre, wenn ich zu meiner Frau vielleicht sagen würde, Schatz, ich habe leider keine Zeit, dir im Haushalt zu helfen, weil ich so viel Arbeit habe. Und abends gehe ich dann vielleicht mit der jungen Arbeitskollegin zum Candlelight-Dinner. Geht's noch? Mit unserem Herrn verfahren wir aber so, ganz ungeniert. Haben meine sogenannten privaten Interessen immer Vorrang vor den Belangen der Gemeinde? Oder was hat der Buddha auf meiner Anrichte vielleicht zu suchen? Ich habe mich mit der Verlobung damals an meine Frau gebunden. Sie hat sich mir hingegeben und mir 6 Kinder geboren. Und das alles unter meinem Versprechen, dass sie die Einzige in meinem Leben ist. Ich gehöre ihr und sie mir. Mein Körper gehört ihr und ihr Körper gehört mir. Sie stillt mein sexuelles Verlangen. Ihre Bedürfnisse sind meine Aufgabe. Wenn ich nun meine Triebe vielleicht durch Pornografie im Internet stillen lasse, dann ist es Betrug. Ich betrüge damit meine Frau. Das ist Hurerei. Man könnte sagen, Pornografie ist die Esoterik in meiner Ehe. Pornografie ist Ehebruch im fortgeschrittenen Stadium. Satan zapft dir dadurch einen Teil der Bindungsenergie zu deiner Frau ab. Er zieht damit dein Interesse an deiner Frau ab. Noch ein kleines Beispiel für okkulten Ehebruch von Frauen, besonders die, die einen Chef auf Arbeit haben. Wer stillt euer Bedürfnis nach Lob und Anerkennung besser? Euer Chef oder euer Ehemann zu Hause? Ist die Mühe, die ihr vielleicht investiert, für euren Chef die beste Mitarbeiterin zu sein, größer als die, eurem Mann eine gute Frau zu sein? Ertappt ihr euch manchmal dabei, auf die vielleicht attraktive Kollegin eifersüchtig zu sein? Hebt ihr vielleicht sogar für euren Chef eure weiblichen Qualitäten besonders hervor? Anblicke, die nur eurem Mann zustehen? Das ist Ehebruch. Das ist der Okkultismus der Ehe. Das sind nur so Beispiele aus dem Leben. Kann sein, dass keiner von euch davon betroffen ist. Schön wär's. Aber wie oft am Tage betrüge ich meinen Herrn? Mit meiner Bekehrung und Taufe habe ich mich mit ihm verlobt. Er hat seither ein Recht auf meine Heiligung. Und Heiligung bedeutet nichts anderes, als dass ich ab jetzt für keinen anderen mehr zur Verfügung stehe. Ich bin abgesondert für ihn. Das heißt, der Flirt mit anderen ist mir verboten. Und er hat in Form des Heiligen Geistes den Brautpreis gezahlt und mich damit für sich versiegelt. Jeder Dienst einem anderen Herrn ist Ehebruch. Die Bibel nennt das Götzendienst, geistlichen Ehebruch. Mein Körper gehört dem Herrn. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Herr ist die Quelle, die mein Verlangen stillt, kein anderer. Unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Aber davon mal abgesehen, wenn ich eine von Liebe geprägte Beziehung zum Herrn habe, dann ist es doch nur selbstverständlich, dass ich nicht mit anderen Herren kokettiere, dass ich meine Bedürfnisse von einem anderen stillen lasse. Ich denke, jeder würde sofort einsehen, wie absurd das wäre, wenn ich mir zum Beispiel ein Bild mit einer nackten fremden Frau auf meinen Nachttisch stellen würde. Welche Ehefrau würde das akzeptieren? Wenn ich aber zum Beispiel als Christ Musik mit Leidenschaft höre, deren Musiker am laufenden Band die sogenannte Mano Cornuta, die gehörnte Hand, zeigen, dann ist es genauso absurd wie das Pornobild auf meinem Nachttisch. Und nur so am Rande, nachdem was ich in den Wochen jetzt der Vorbereitung so gelesen und gehört und auch gesehen habe, dann kommt es mir irgendwie pervers vor, dass es tatsächlich christliche Heavy-Metal-Musik gibt. Diese Mano Cornuta ist das Markenzeichen von Heavy-Metal. Und Roger Libby, das ist ein Schweizer Bibellehrer, den kennen vielleicht manche, der hat Musik, Theologie und Linguistik studiert und er schreibt zu Rockmusik im Allgemeinen: Motorisch-rhythmische Trommelschläge führen dazu, dass der Wachzustand des Gehirns eingeschränkt und runtergefahren wird. Daraus folgt Trance, Rausch. Es kommt zu einer verminderten Wahrnehmung der Zeit und des Raumes. Die Körperkontrolle wird reduziert. Die Denkabläufe werden geschwächt. Kritisches Denken wird ausgeschaltet. Es entstehen Glücksgefühle. Auf die Spitze getrieben wurde das ja vor einigen Jahren in der sogenannten Techno-Szene, wem das ein Begriff ist. Und genau zu dieser Einschränkung des Wachzustandes unseres Gehirns, wie er das hier beschreibt, komme ich gleich. Zuvor aber noch ein kurzes Fazit zu diesem zweiten Ansatz, mit dessen Hilfe ich beurteilen kann, was dem Herrn gefällt oder nicht. Ich habe euch ja diese Beispiele aus der Beziehung zwischen Mann und Frau gebracht, weil ich denke, dass wir auf dieser Ebene sehr gut und intuitiv einschätzen können, was geht und was völlig abwegig ist. Unsere Beziehung zum Herrn sollte genauso von Liebe und Hochachtung geprägt sein. Das heißt, wenn ich weiß, was meine Frau verletzen würde, beziehungsweise wenn die Frauen wissen, was ihre Männer verletzt, dann kann ich das mit etwas Einfühlungsvermögen auch auf meine Beziehung zum Herrn übertragen. Und ich persönlich, es kann natürlich sein, dass ich da ein bisschen zu weit gehe, aber ich persönlich habe zum Beispiel auch ein Problem damit, mir ein technisches Gerät um den Hals zu hängen, auf dem der Name einer asiatischen Gottheit prangt. Das ist wie, wenn ich über unser Ehebett ein Poster mit einer Porno-Queen hänge. Ich gebe zu, dass es ein bisschen übertrieben ist, aber es ist dafür anschaulich. Und ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich sehe also im Einfühlungsvermögen, was unsere menschlichen Beziehungen betrifft, die Möglichkeit, darüber auch mein Tun gegenüber dem Herrn einzuschätzen. Und ich brauche da nicht mehr andere Fragen, ob dies oder jenes erlaubt oder verboten ist. Ich komme nun zu diesem erwähnten ersten Ansatz. Ein Maßstab, mit dem ich anhand der Methode, dem Wirkmechanismus von etwas mir ein Urteil bilden kann, wer dahinter steckt. Und jetzt wird's spannend. Es kann sein, dass ihr das, was ihr jetzt hört, noch nie gehört habt. Ich bis vor kurzem auch nicht. Ich weiß nicht, wie viele unter uns sind, die sich mit Quantenphysik oder philosophischen Gesichtspunkten schon befasst haben. Vielleicht der Joachim, weiß ich nicht, wahrscheinlich, oder der Gabriel. Der Mann, den ich euch jetzt vorstellen möchte, ist so ein Wissenschaftler. Einer, der seine Arbeit unter dem philosophischen Blickwinkel betrieben hat, in dem Blickwinkel seines Glaubens. Ich rede von Sir John Eccles. Das war ein australischer Neurophysiologe und der hat 1963 einen Nobelpreis für seine Arbeit bekommen. Und zwar für seine Forschung zur Signalweiterleitung von Nervenzellen im Zentralnervensystem. Und zu seinem Tod im Mai 1997 hat die Zeit, also diese Wochenzeitung, getitelt: Mit John C. Eccles starb der letzte Neurophysiologe, der noch an die Seele glaubte. Neurophysiologen rechnet man ja landläufig zu den Hirnforschern. Die jetzt folgenden Zusammenhänge und Schlussfolgerungen stammen aber nicht von mir, sondern von dem norddeutschen Jugendpfarrer Peter van Priel. Sie sind aus einem seiner katechetischen Texte entnommen. Er beschreibt dort für Jugendliche sehr anschaulich, was ein Okkultismus ausmacht und die immensen Gefahren. Die Erkenntnisse, die er dort beschreibt, basieren auf den Theorien von John Eccles und der Quantenphysik. Ich habe euch ja schon gesagt, dass es im ersten Prüfansatz um die Praxis des Okkultismus geht. Die Praxis, die uns als Erkennungszeichen dienen soll, beziehungsweise das Gemeinsame der Techniken, die sich da über die Jahrtausende etabliert haben, insbesondere Techniken zur Kommunikation mit der unsichtbaren Welt. Nun ist es ja so, dass wir gelernten DDR-Bürger, ich zähle mich da auch noch dazu, ein bisschen zumindest, wir sind ja ziemlich nüchtern, was den Glauben an solche Dinge betrifft. Weil vielleicht der Materialismus der Kommunisten uns da sicher ein Stück geprägt hat. Ich kann euch aber nur sagen, dass nach dem, was ich in der letzten Zeit gesehen und auch manches gehört habe, was da abgeht, das hat nachhaltig meine Sicht verändert. Auch meine Sicht auf die Wunder und Heilung und die Dämonenaustreibung im Neuen Testament und sogar auf den Heiligen Geist in uns. Und diese Aussage im 1. Korinther 6, Vers 19, wo steht: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Dieser Pfarrer Peter van Briel schreibt: Ich bin persönlich der festen Überzeugung, dass diese Praktiken das sind, was sie zu sein scheinen: Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit Geistern. Das überrascht viele. Die, die solche Dinge ausprobieren, glauben oft gar nicht an die Existenz von Geistern. Hauptsache, das Spielchen funktioniert und ist spannend. Er erklärt dann weiter, warum die geistige Welt grundverschieden zu Materie und Energie ist. Materie und Energie sind messbar und unterliegen Naturgesetzen. Geistiges nicht. Er schlussfolgert, dass die geistige Existenz so grundverschieden zu unserer materiellen Welt sein muss, dass es keine Berührungspunkte gibt, beziehungsweise bis auf einen, unseren menschlichen Körper. Ohne unseren Körper kann auch unsere Seele nichts tun. Die Gelähmten wissen das. Unser Körper stellt quasi das Tor der Seele in die materielle Welt dar. Manche werden es vielleicht wissen, es ist ja bis heute ungeklärt, welcher Natur unser Ich-Bewusstsein ist und wie es mit unserem Gehirn zusammenspielt. Es ist nach wie vor ein Rätsel, wie mein nicht messbarer Wille den messbaren elektrischen Impuls in der Nervenzelle bewirkt. Man streitet immer noch darüber, ob mein Hirn meinen Willen hervorbringt. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass es gar keinen freien Willen gibt. Oder ob mein Wille mein Hirn steuert. Man könnte in dem Beispiel auch sagen, man ist sich nicht sicher, ob die Feuerwehr die Brandursache ist, weil sie manchmal schon am Brandort ist, bevor das Feuer ausbricht. Oft aber auch nicht. Es gibt also in unserem Gehirn kein erkennbares Ursache-Wirkungsprinzip, weil die zeitliche Reihenfolge der Ereignisse in unserem Hirn zu oft falsch rum ist. Also die Wirkung zu oft vor der Ursache beobachtet werden kann. Den Quantenphysikern kommt das vielleicht bekannt vor. Peter van Briel ist sich sicher, der Schnittpunkt zwischen Seele und Körper liegt im Gehirn. Darauf ist unsere Seele offensichtlich angewiesen. Unzählige Nervenzellen spielen sich gegenseitig Informationen auf elektrischen und chemischen Weg zu. Die Verbindung von einer Nervenzelle zur anderen nennt man Synapse. Die berühren sich aber gar nicht, sondern zwischen den Nervenzellen ist der sogenannte postsynaptische Spalt. Und kommt jetzt auf der einen Seite dieses Spaltes ein elektrischer Strom an, die nennen das das sogenannte Aktionspotential, so wird ein chemischer Botenstoffträger in die Zellhaut der Nervenzelle eingebaut, sodass der Botenstoff in den Spalt gerät. Die andere Nervenzelle nimmt den wahr und es wird wieder ein elektrischer Strom in der ausgelöst. Und auf diese Weise wird ein Nervenimpuls von einer Zelle zur anderen weitergegeben. Das Faszinierende dran ist jetzt aber, dass die sogenannten Botenstoffträger so klein sind, dass sie sich auch von ganz alleine in die Zellhaut einbauen, obwohl kein elektrischer Strom angekommen ist. Das passiert immer wieder, ständig und völlig ungeordnet. Denn, und das ist jetzt der Bezug zur Quantenphysik, die Energie, die notwendig ist, um die Träger in die Zellhaut einzubauen, die liegt unterhalb der Quantengröße. Und alles, was unterhalb der Quantengröße liegt, gehorcht nur noch statistischen Gesetzen, nicht mehr dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Das heißt, die Übermittlung eines Impulses im Gehirn kann also spontan einsetzen oder auch ausbleiben, ohne dass es dafür eine materielle Ursache gibt. Und genau hier bringt Eccles die Seele ins Spiel. Ein geistiges Prinzip wie die Seele kann hier Ordnung schaffen, indem sie im Rahmen der statistischen Gesetze Ordnung in das quantenphysikalische Chaos bringt. Das ist sehr vereinfacht natürlich die Theorie des Neurophysiologen Eccles. Für diese Theorie gibt es aber zahlreiche Indizien. Ein ganz wichtiges davon ist, ein toter und ein lebendiger Mensch weisen beide eine Gehirnaktivität auf. Auch ein Toter kann auch aktivierte Neuronen haben, genauso wie ein lebendiges Gehirn. Aber in dem toten Gehirn existiert keine Ordnung mehr. Die Botenstoffträger erscheinen vollkommen ungeordnet. Das Gehirn ist deshalb tot, weil es den Kontakt zu einem ordnenden Prinzip verloren hat, der Seele. Wenn wir mal annehmen, Eccles hätte recht mit dieser Theorie, dann würden sich viele unerklärbare Phänomene leicht einordnen lassen, zum Beispiel die Telepathie oder die Telekinese oder auch die Empfänglichkeit eines Menschen für die geistigen Regungen eines anderen, zum Beispiel eine Mutter, die mitten in der Nacht plötzlich weiß, dass ihr Sohn gerade gestorben ist, hunderte Kilometer entfernt. Auch die Bedeutung von Träumen könnte dadurch anders bewertet werden. Das heißt, der Schnittpunkt zwischen der geistigen und der materiellen Welt liegt nach dieser Theorie beim Menschen im Gehirn. Genauer gesagt in den Synapsen. Es werden dort durch die Seele, und das ist die These, nur minimale Verschiebungen in der statistischen Verteilung der elektrischen Impulse angeregt. Und wo eigentlich nach den Gesetzen oder auch Nichtgesetzen der Quantenphysik ein Chaos im Gehirn sein müsste, besteht im Widerspruch dazu in einem lebenden Gehirn erstaunlicherweise eine Ordnung. Die Umsetzung von minimalen Veränderungen auf quantenphysikalischer Ebene in makrophysikalische Handlungen kann man deshalb als Verstärkung bezeichnen. Das heißt, aus diesen minimalen Regungen folgen am Ende der Kette beobachtbare Wirkungen. Es gibt viele solche Verstärker auch in der Technik und auch in unserem täglichen Leben. Auch in der Messtechnik zum Beispiel, wo man ständig mit dem Zufallsrauschen von scheinbar ursachelosen statistischen Ereignissen zu kämpfen hat. Oder auch beim Werfen von Würfeln oder Roulettekugeln oder auch beim Ziehen der Lottozahlen. Auch dort entscheiden minimale Veränderungen auf kleinster Ebene über sichtbare Ereignisse. Und wenn wir annehmen, dass es eine geistige Wirklichkeit gibt, dann ist es nicht möglich, oder beziehungsweise denen es nicht möglich ist, Naturgesetze zu verletzen, dann kann diese geistige Wirklichkeit nur über diese sogenannten Verstärker auf unsere Welt Einfluss nehmen. Und Eccles schließt oder schlussfolgert, dass der am besten konstruierte Verstärker unser menschlicher Körper ist. Vielleicht wisst ihr ja schon, wo ich hin will. Mal angenommen, es gäbe rein geistige Personen. Und die hätten nur die Möglichkeit, über diese Verstärker Einfluss auf unsere materielle Welt zu nehmen. Dann ist es in diesem Zusammenhang mindestens interessant, dass okkulte Praktiken ausschließlich aus Methoden bestehen, die so einen Verstärker beinhalten. Die bekanntesten sind das Gläserrücken, das haben sicher die meisten schon mal gehört, oder das Tischrücken oder solches Zeug. Ich habe dazu Videos gesehen, ich kann euch sagen, gruselig. Aber auch das Pendeln oder sogenannte okkulte Tonbandstimmen auf berauschten Tonbändern, alles das gleiche Prinzip. Oder auf die Spitze getrieben, das menschliche sogenannte Medium, das sich in Trance versetzt und bewusst seinen eigenen Willen ausschaltet. Das überlässt den eigenen Körper fremden Intelligenzen. Das wäre dann einer der besten quantenphysikalischen Verstärker. Es gibt aber noch mehr. Man muss ja die Frage stellen, wenn es diesen Zusammenhang nicht gibt oder gäbe, warum gibt es dann keine Techniken ohne diese besagten Verstärker? Zum Beispiel den selbstschreibenden Stift, der vielleicht irgendeine Botschaft wohin malt. Oder auch vielleicht eine Schaufensterpuppe, die in Taubstummensprache wahrsagt. Verblüffenderweise sehen die Okkultisten auf der ganzen Welt genau dort die Grenzen des Möglichen, wo sie auch nach der eben beschriebenen Theorie sein müssten. Man kann also daraus schließen, eine Theorie, die ein Phänomen erklären kann, die ist gut. Eine Theorie, die aber auch noch richtig beschreibt, wo die Grenzen des Phänomens sind und warum, das ist mehr als nur eine Theorie. Viele, die diese okkulten Praktiken schon mal ausprobiert haben, ich hoffe, unter uns ist keiner, die fühlen sich anschließend unglücklich. Denn die Botschaften, die dort vermittelt werden, die sind zu 80% Schreckensnachrichten und Furchterregendes. Viele geraten dadurch in seelische Krisen, die dann in der weiteren Folge manchmal schwere Psychosen und Angstzustände auslösen. Die Dämonen, wenn ich das mal so nennen darf, Satan oder auch die geistige Welt an sich, hat aber auch ihre Grenzen. Dazu gehört zum Beispiel, dass der Teufel keine Macht über unseren Willen hat. Er kann es nicht gegen unseren Willen wie Marionetten benutzen oder vielleicht magisch hypnotisieren. Wir haben die Möglichkeit, Nein zu sagen zu den Versuchungen. Dabei ist aber dieses Nein zu Satan normalerweise untrennbar vom Ja zum Herrn Jesus. Das ist aber wieder eine andere geistige Wahrheit, die Freiheit der Gläubigen betrifft, möchte ich jetzt hier nicht behandeln. Was ich damit nur sagen will, wir brauchen also keine Angst zu haben, dass der Teufel vielleicht in der Nacht hinter irgendwelchen Büschen hockt und uns heimlich überfällt. Der Teufel ist aber intelligent und er versucht, sich unser Ja auf eine andere Weise zu holen. Er hat zwar keine Macht über unseren Willen, sehr wohl aber über unsere Begierden. Und er versucht, mit falschen Versprechungen und Verlockungen, sich selbst an die Stelle Gottes zu setzen. Mit Bedürfnissen, die er weckt, für die eigentlich der Herr zuständig ist. Wir sollen uns nicht mehr an Gott wenden, sondern an Satan damit. Genau das passiert im Spiritismus. Gläserrücken funktioniert nur, wenn wir einen Geist herbeirufen. Das heißt, wenn wir deutlich und freiwillig Ja sagen zu diesem bösartigen Geist. Und dann bitten wir ihn um Informationen über unsere Zukunft. Dieser Geist, und das habe ich gesehen, gibt bereitwillig darüber Auskunft oder auch nicht. Meistens stimmen diese Aussagen übrigens nicht. Nach der Bibel hat übrigens auch keiner wirklichen Einblick in die Zukunft außer Gott. Satan gibt uns aber, was wir möchten. Er ist der Vater der Lüge, Johannes 8. Okkultismus und Esoterik sind nichts anderes als eine List des Teufels, an unsere Zustimmung zu kommen. Wir stellen leichtsinnig unseren Körper zu seiner Verfügung. Und das kann dazu führen, dass er irgendwann mal die komplette Kontrolle über unseren Körper übernimmt. Die Bibel nennt das Besessenheit. Das ist dann das Ende, wo wir dann nicht mehr in der Lage sind, Ja oder Nein zu sagen. Von dort aus kann nur noch Gott von außen eingreifen. Ich möchte euch jetzt nochmal einen komprimierten Überblick geben, das alles zu einem gewissen Fazit verdichten. Erstens, Okkultismus ist alles Verdeckte, Dunkle, alles Nicht-Wahrnehmbare. Esoterik war ursprünglich geheimes Insiderwissen. Sehr vieles wird heute so bezeichnet. Das Allermeiste sollte von uns unbedingt gemieden werden. Es gibt so viele Erscheinungsformen des Okkultismus, dass es fast unmöglich ist, zu allem eine Einschätzung zu geben. Aus dem Grund habe ich versucht, euch stattdessen zwei Daumenregeln zu geben, damit ihr euch vielleicht schneller und sicherer eine Meinung bilden könnt. Ganz wichtig dabei ist, immer den Herrn als erstes um Rat fragen. Dann erst eine Entscheidung treffen. Zweitens, die erste Daumenregel oder der erste Ansatz betrifft die Technik. Also was macht die in Frage stehende Sache? Nach der Theorie des Neurophysiologen Eccles steuert unsere Seele, also unser Bewusstsein, auf der quantenphysikalischen Ebene unseren Körper. Diese These wird durch viele Indizien gestützt. Nun kann ich mich fragen, was passiert bei der in Frage stehenden Sache? Sind darin Elemente enthalten, die nach dem Prinzip dieser Verstärker funktionieren? Oder besteht sogar die Möglichkeit, dass mein Körper der unsichtbaren Welt geöffnet wird oder zur Verfügung gestellt wird? Sehr viele dieser harmlos klingenden oder manchmal harmlos klingenden Entspannungstechniken funktionieren übrigens so. Der Einfluss meines Bewusstseins wird runtergefahren und damit quasi meine Firewall, wenn ihr wisst, was das ist, ausgeschaltet. Musik zum Beispiel kann sowas bewirken. Techno in Extremform. Hypnose, aber auch Mandalas. Mandalas bei Kindern sind besonders gefährlich. Eigentlich alles, wo mir die Kontrolle über meinen Körper entzogen wird und alles, wo meine Wahrnehmung runtergesetzt wird. Überall, wo das der Fall ist, ziehe ich damit dunkle Gestalten an, die den Braten vielleicht riechen und die so versuchen, meinen Willen zu umgehen und Einfluss auf mich zu nehmen. Die Bibel, die ruft uns übrigens an mehreren Stellen zu Nüchternheit auf. Das ist sehr ernst gemeint. Deshalb kann ich euch empfehlen, prüft alles auf dieses Merkmal hin. Das ist immer ein Alarmzeichen zumindest. Drittens, Die zweite Daumenregel oder der zweite Ansatz, den ich euch als erstes erläutert hatte. Die Frage, wer oder was erfüllt bei dieser Sache meine Bedürfnisse? Ich gehöre seit meiner Wiedergeburt dem Herrn. Ich bin ihm quasi verlobt. Versiegelt mit dem Heiligen Geist und damit geheiligt. Ich stehe keinem anderen Gott oder Götzen mehr zur Verfügung. Mein Körper gehört ihm. Er sorgt für mich. Er erfüllt meine Bedürfnisse. Das heißt, überall, wo Fremde das tun, begehe ich Ehebruch, Götzendienst, die sogenannte geistliche Hurerei. Und wenn ihr euch vielleicht überfordert seht, irgendwas einzuschätzen, ob das erlaubt ist gegenüber unserem Herrn, dann denkt einfach daran, ob da irgendwelche fremden Götter beteiligt sind, die vielleicht den Ruhm ernten, euch geheilt zu haben. Homöopathie ist da zum Beispiel ein prominentes Beispiel. Guckt euch einfach an, wessen Erfindung das ist. In diesem Fall würde übrigens auch der erste Ansatz greifen. Denn die echten homöopathischen Mittel werden immer durch quantenphysikalische Verstärker geimpft. Dort wird bependelt, besprochen, lauter solche Sachen. Muss man bloß mal nachfragen, den entsprechenden Arzt. Meistens drucksen die dann rum. Über all dem dürfen wir aber als Kinder unseres himmlischen Vaters wissen, dass er uns unendlich liebt und dass er uns deshalb schützen wird, wenn wir ihn darum bitten. Unser Jesus Christus hat der Schlange den Kopf zertreten. Er ist Sieger und König in Ewigkeit. In 1. Johannes 3, Vers 8. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Amen.
Geschwister, entschuldigt, es ist schon sehr spät, aber ich habe noch ein kleines Zeugnis auf dem Herzen. Und zwar, wo ich geboren worden bin, meine Mutter war zur Entbindung, war ganz stark in den Wehen, hat die Hebamme gesagt, ich werde Ihnen jetzt gleich sagen, was Sie bekommen, Junge oder Mädchen, hat meine Mutter gesagt, das will ich nicht. Die konnte es nicht abwehren, die hat gebändelt über meine Mutter und hat gesagt, Sie werden jetzt in einer Viertelstunde werden Sie ein Mädchen entbinden. Meine Mutter ist eine sehr gläubige Frau gewesen. Sie hat ganz viel gebetet. Ich habe mein Leben wirklich ihr zu verdanken, im Glaubensweg hin. Jedenfalls hat sie ihr das dann gesagt und mein Leben verlief so. Ich bin in einer Pfarrersfamilie aufgewachsen, musste jeden Sonntag im Gottesdienst und habe manchmal gesagt, also wenn du mit 14, wenn du älter bist, gehst du nicht mehr an den Gottesdienst. Was bist du denn jeden Sonntag in der Kirche? Das hat gar keinen Zweck. Jedenfalls bin ich mit 16 zu einer Rüstzeit, ich sag's etwas kürzer, zu einer Rüstzeit gefahren und vor der Rüstzeit bin ich ganz krank geworden. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich fahre unbedingt. Ich sagte, das musst du doch nicht, wenn du so krank bist. Nee, ich sagte, der Herr wird mir die Kraft geben. Und da hat die mir das erzählt in der Krankheitsphase. Hat die sich abends mal in mein Bett gesetzt, hat sie gesagt, du, ich muss dir mal erzählen, wo du geboren worden bist. Da haben die über dir gebändelt und haben mir gesagt, dass du ein Mädchen ist. Ja, das habe ich so angenommen und dann bin ich zu der Rüstzeit gefahren und in der Rüstzeit war über Okkultismus ein Abend. Und da hat er auch über das Bändeln gesprochen und da habe ich gedacht, ey, sowas. Und da hat er gesagt, wer solche Sachen macht, ist getrennt von Gott. Und ich, so als Jugendlicher nimmt sie das nicht so ernst. Jedenfalls habe ich gedacht, du musst mit diesem Rüstzeitleiter reden. Ich habe einen Termin ausgemacht am nächsten Abend und ich muss euch sagen, ich habe die 24 Stunden bis zu den nächsten am Tisch einen Kampf gehabt. Da wurde immer wieder gesagt, da kann ich nicht, Mensch, ich muss doch nicht mit denen reden. Jedenfalls bin ich dann auf und war in einem oberen Zimmer und da hat er gesagt, da müssen wir beten, knie nieder und ich, ich spreche im Befreiungsgebet. Ihr Lieben, mich hat es geschüttelt. Und da hat er gebetet, dass der Herr mich befreien soll von den Bebänden. Und ich möchte euch sagen, da ist von mir wie eine Decke runtergefallen. Ich bin dann in Gottesdienst gegangen. Und heute, wenn einer sagt, du kannst sein, doch nicht in Gottesdienst, wäre die größte Strafe für mich. Ich habe also durch dieses Befreiungsgebet so eine Freiheit gekriegt fürs Wort Gottes und eine Liebe zu Jesus. Das war ganz wichtig. Und ihr müsst euch wirklich sagen, wer solche Dinge macht, der lebt in einer Trennung von Gott, da hat sie wirklich wieder Rocco schon sagt, ist getrennt von Gott, da hat der Feind Anspruch auf dich. Und ich muss euch sagen, ich bin so froh gewesen, und das waren die Gebete meiner Mutter. Und auch die Krankheit vor der Auszeit, dass sie mir das sagen musste, ich habe es ja nicht gewusst. Und deshalb bete ich, dass viele Leute zur Erkenntnis kommen, wenn sie so gleichgültig Gottes Wort hören und sagen, ja, der liebe Gott ist nicht schlecht. Aber es ist wichtig, dass du eine intensive Beziehung zu Jesus hast und eine Liebe. Und die soll durch nichts getrennt sein. Das wollte ich euch bloß sagen. Mein Herz war unruhig.